Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe konzentriert sich heute aufs Ruhrgebiet in Deutschland und auf die Kulturhauptstadt. Denn erstmals wurde nicht nur eine Stadt, sondern eine ganze Region Kulturhauptstadt Europas, eben das Ruhrgebiet. Wo einst Lärm, Staub und Schweiß eine Region prägten, hat nach dem Niedergang der Kohle- und Stahlindustrie die Kultur große Industriehallen und Zechen erobert. Nun trumpft die Kulturhauptstadt Ruhr 2010 ein Jahr lang auf mit Kulturprojekten und Veranstaltungen. Klaus Englert blickt zurück, wie der wundersame Wandel im Ruhrpott mit der IBA Emscher Park vor 20 Jahren begann.
Karl Ganser, einstiger Direktor der IBA Emscher Park, erinnert an das allseits bekannte Wahrzeichen von Ruhr 2010, den Doppelbock von Schacht 12 auf der Essener Zeche Zollverein. Das weithin sichtbare Fördergerüst erhebt sich unmittelbar über dem Eingangsbereich des Weltkulturerbes. Heute verbindet jeder das rote Stahlgerüst mit dem industriellen Erbe des Ruhrgebiets. Vor nicht allzu langer Zeit war das keineswegs selbstverständlich, denn damals wollte man die moderne Industriearchitektur möglichst schnell loswerden. Und so erklärt Ganser, dass die gesamte Zeche Zollverein beinahe Opfer der Abrissbirne geworden wäre.
Mit der Zeche Zollverein haben wir bei der IBA 1986 angefangen und Stück für Stück dieser Zeche vor dem Abriss gerettet. Das glaubt man heute nicht mehr. Das heutige Weltkulturerbe sollte 1986 dem Erdboden gleichgemacht werden.
Die IBA, so das allgemein verwendete Kürzel, nahm sich zum Ziel, das größte Industrierevier Europas umzuwandeln. Damit unterschied sie sich deutlich von den beiden internationalen Bauausstellungen in Berlin, die sich zwischen 1957 und 1987 mit einigen Akzentverschiebungen ausschließlich dem Wohnungs- und Städtebau widmeten. Die IBA Emscher Park ging erstmals weit darüber hinaus, denn sie zielte auf eine gesamte Region, die besonders stark geschundene Industrielandschaft an der Emscher. Es galt, die Folgelasten des Kohlebergbaus nachhaltig zu beheben. Wie groß diese Anstrengung war, zeigt sich in einer Denkschrift, die der Essener Stadtbaurat Robert Schmidt bereits 1912 verfasste.
Vor allem fällt das Gebiet des Kohlenbergbaus und der Montanindustrie zwischen Ruhr und Emscher über den Rhein-Herne-Kanal hinaus in machtvoller Breite und Länge auf. Es schneidet den Bezirk in zwei Teile, durchsetzt von industriellen Großanlagen der Kohlenzechen und Hüttenwerke mit ihren qualmenden Schornsteinen, klappernden Fördertürmen, staubenden Schlackenhalden, giftigen Hochofengasen, lärmenden Dampfhämmern und Schlagwerken. Stadt reiht sich an Großstadt. Keine zusammenhängende Feldmark ist mehr vorhanden. Das ursprüngliche Grün der Natur, die Wälder, sind im Wesentlichen vernichtet.
Bis weit in die 80er Jahre hinein hatte sich an dieser Situation nichts geändert. Damals litten die Ruhrgebietsstädte noch an den politischen Zielen Preußens und des Deutschen Reiches. Man wollte das Ruhrgebiet lediglich als rein industrielle Agglomeration, ohne Verwaltung, ohne Studenten, ohne Soldaten. Die ersten kulturellen Akzente gab es erst seit den 50er Jahren, als in Bochum die Ruhr-Universität entstand, in Essen das Aalto-Theater, in Duisburg das Wilhelm-Lehmbruck-Museum und in Gelsenkirchen das Musiktheater mit Kunstwerken von Yves Klein und Jean Tinguely. Doch die neuen Wissenschafts- und Kultureinrichtungen vermochten nicht, von den Verwahrlosungen in den Städten abzulenken. Unattraktive Zentren mit den üblichen Shoppingmallen, vernachlässigte Bahnhofsbereiche, eintönige Wohnsiedlungen. Nicht zufällig kam damals die Rede von der Unwirtlichkeit unserer Städte auf. Während die Kritiker die Bausünden anprangerten, gingen Ende der 80er Jahre die Kommunen daran, die unrentabel gewordenen Industrieanlagen zu schleifen. Ungebremstes Wachstum war nach wie vor das Gesetz der Stunde. So standen 1986 die Essener Zeche Zollverein und das Hüttenwerk in Duisburg-Meiderich kurz vor dem Abriss, um Neues zu errichten. Das war die Stunde von Karl Ganser und der IBA Emscher Park. Heute ist Ganser zu Recht stolz darauf, dass die Zeche Zollverein zum Sinnbild der gesamten Region wurde. Und er fügt hinzu, dass August Thyssens Duisburger Hüttenwerk nicht nur gerettet werden konnte. Der bayerische Landschaftsarchitekt Peter Latz verwandelte es sogar in einen der renommiertesten Landschaftsparks. Karl Ganser verkündete damals den Wandel ohne Wachstum.
Die Strategie der IBA, kein Erweiterungswachstum zu betreiben, Also nicht noch mehr Straßen, noch mehr Gewerbegebiete, wenn es keine Nachfrage danach gibt. Das war von Anfang an eigentlich eine Minderheitenstrategie. Das heißt, sie war nicht allgemein anerkannt. Die etablierte Politik sowohl in der Landesregierung wie in den Kommunen hat nach wie vor alle Kräfte auf ein Erweiterungswachstum gesetzt. Und wir haben gesagt, wir setzen dagegen einen Wandel ohne Wachstum.
Ganser legte also bereits Ende der 80er Jahre die Grundlage für den ökologischen Stadtumbau.
Lieber Emscherpark hatte 1987 schon das Programm, dass eine Region wie das Ruhrgebiet nicht mehr wächst und in Zukunft auch nicht mehr wachsen wird und auch gar nicht wachsen soll. Und dann ist es ganz konsequent zu sagen, wir bauen das, was man braucht, möglichst in den bereits bestehenden Gebäuden und von den bereits besiedelten Flächen können wir alle die wir für eine weitere Besiedlung nicht mehr brauchen, in einen Park verwandeln. Und wenn man das 30, 40 Jahre lang systematisch macht, dann entsteht daraus ein 70 Kilometer langer Park, der nach wie vor zwar ein Flickenteppich ist und kein durchgehender Park, aber es wird am Ende mehr Freiraum, mehr Landschaft in der Region sein, als vorher war. Deswegen hat die Bauausstellung auch den Namen Emscher Park bekommen.
Die mit 2 Milliarden Euro geförderte IBA stellte sich im Wesentlichen zwei Aufgaben. Zum einen galt es, die unkenntlich gewordene landschaftliche Schönheit im Ruhrgebiet wiederzugewinnen. Jedoch nicht als natürliche Idylle, sondern als Industrienatur. Das bedeutet, Industrieanlagen und Brachen wurden, soweit es der Denkmalschutz erlaubte, von Landschaftsarchitekten behutsam gestaltet oder dem Wildwuchs überlassen. Zum anderen ging es um Industriekultur. Die Gebäude von Schwerindustrie und Kohlebergbau überführte man in Industriedenkmäler. Es gab noch ein weiteres Ziel. Die Industrieanlagen sollten für kulturelle Nutzungen umgerüstet werden. Mit dieser Strategie verwandelte man in Bochum eine Maschinenhalle in die mittlerweile berühmte Jahrhunderthalle. In Essen die monströse Kohlenwäsche in das kürzlich eröffnete Ruhrmuseum und in Duisburg einen Getreidespeicher in das Museum Küppersmühle. Die IBA-Strategie von Ganser wurde einige Jahre später in der Ruhrgebietstudie des Rotterdamer Office for Metropolitan Architecture bestätigt.
Durch den Wandel von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft ist das Ruhrgebiet zu einer Region ohne deutlich erkennbare Identität geworden. Das muss kein Nachteil sein, schafft es doch die Freiheit, die künftige Rolle des Ruhrgebiets neu zu überdenken. Eine Region entdeckt ihre Areale als potenzieller Kulturträger und als Motor zur Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Karl Ganser bekräftigt die Erkenntnis des niederländischen Architekturbüros, denn seit Anfang des Jahres nutzt die Kulturhauptstadt Ruhr 2010 die von der IBA Emscher Park umgerüsteten Speichergebäude, Maschinenhallen, Gasometer und Zechenareale. Einbezogen wird die industrielle Hinterlassenschaft in Essen, Duisburg, Dortmund, Oberhausen, Gelsenkirchen oder Bochum, wenn Ruhr 2010 mit kulturellen Aktivitäten punkten will.
Ruhr 2010 hat vernünftigerweise diese umnutzbaren Spielstätten übernommen und dort das Programm hineingebracht, Theater und Musik und Ausstellungen. Das hat den Vorteil, dass dabei 200 Jahre Geschichte des Ruhrgebiets mitschwingen und dass man eben nicht den großbürgerlichen Flair der traditionellen Oper und Theater mit sich herumschleppt. Der Ballast ist nicht dabei.
Ganser erwähnt auch die wichtigsten Museumsneubauten, die alle aus dem industriellen Erbe des Ruhrgebiets erwachsen sind. Heute werden sie im Rahmen von Ruhr 2010 genutzt.
Vor allen Dingen das neue Ruhrmuseum, ein historisches Museum in der alten Kohlenwäsche oder eben kein Neubau für das Kunstmuseum der Stadt Essen, also das Volkwang-Museum, sondern ein Umbau von dem Architekten Chipperfield, der an der Idee des Alten angeknüpft hat, oder eben auch Herzog und Dämmerer mit einer Erweiterung des Kunstmuseums Küppersmühle. Ja, die Kunstsammlung bekommt wieder mal einen gläsernen Aufsatz, was Herzog und Dämmerer ja nicht zum ersten Mal machen, oder eben das Dortmunder U, die alte Brauerei Dortmunder Union, wird umgenutzt. Also diese Umnutzung, die hat was ganz Besonderes. Es ist immer ein Stück Geschichte und die ökologische Bilanz von einer Umnutzung ist immer günstiger als die ökologische Bilanz eines vergleichbaren Neubaus, weil man sich einfach viel Energie und Material spart.
Karl Ganser hätte auch den neuen Anbau für das Bochumer Bergbaumuseum erwähnen können, das 1935 vom Zollverein Architekten Fritz Schupp mit zeitgenössischen Würdeformeln errichtet wurde. Die Amsterdamer Architekten Bentham Crowell entwarfen den sogenannten schwarzen Diamanten, der viele Bochumer an ein kurioses Fundstück aus der Zeit der Kohleförderung erinnert. Dennoch ist der an den Altbau angedockte Kubus dezidiert modern, was er durch seine gezackten Fensterbänder und die im poppigen Melonengelb erstrahlenden Bandbrücken unter Beweis stellt. Zweifellos hat aber Ganser recht, wenn er vor allem das Ruhrmuseum als einzigartigen Kulturbau hervorhebt. Denn das neue Museum zog in die ehemalige Kohlenwäsche auf der Zeche Zollverein ein. Ein 42 Meter hohes kubisches Monument aus Stahlfachwerk mit einer Grundfläche von fast 17.000 Quadratmetern. Der Rotterdamer Architekt Rem Koolhaas und sein Essener Kollege Heinrich Böll mussten aus Gründen des Denkmalschutzes die Fassaden intakt lassen. Dafür zogen sie in die Kohlenwäsche Geschossebenen ein, dockten eine riesige freistehende Rolltreppe auf einer Höhe von 24 Metern an. Schließlich ließen sie unter den Handläufen des Treppenschachts orangefarbene Leuchtbänder erstrahlen. Rem Koolhaas ist noch immer begeistert von dem Industriefossil.
Basically you visit an alien environment and that is in itself I think a very strong experience.
In der Kohlenwäsche betritt man eine fremdartige Umgebung. Das ist eine äußerst beeindruckende, überwältigende Atmosphäre. Der Entwurf für das Museum ist wirklich intelligent. Ich strebe dabei keine Renovierung oder etwas völlig Neues an. Dagegen denke ich, man sollte neue Ausstellungs- und Aktionsformen mit dem bestehenden Monument konfrontieren.
Koolhaas reizte der ungewöhnliche Auftrag. Im Gespräch meinte er, es käme darauf an, die Spannung zwischen Alt und Neu, zwischen Maschinenästhetik und Musealität zu schärfen.
Wir fügen das Museumsprogramm in das Gebäude ein und konfrontieren beide Teile miteinander. Auf der einen Seite pushing the building, auf der anderen pushing the program. Indem wir also eine Spannung zwischen beiden erzeugen, gelangen wir zu neuen starken Eindrücken.
Der Stuttgarter Architekt H.G. Merz hatte in den letzten Jahren den abweisenden Baukörper museumstauglich gemacht. Ebenso wie sein Rotterdamer Kollege zeigt sich Merz von dem Innenleben des Gebäudes überwältigt. Mit Rem Koolhaas stimmt er darin überein, die Spannung zwischen Maschinenwelt und Museumsarchitektur hervorzukehren.
Hier ist natürlich das erste Exponat die Kohlenwäsche, das Haus mitsamt seinen Maschinen. Gleichzeitig müssen sie da drin ein Museum machen, das von der Vor- und Frühgeschichte bis zur Gegenwart führt. Das sind natürlich zwei Welten und die müssen wir zusammenbringen. Ich glaube aber, dass dadurch natürlich auch die besondere Spannung an diesem Ort entstehen wird und das Museum zu etwas ganz Einzigartigem in der Museumslandschaft machen wird.
Die traditionelle Ausstellungsarchitektur sollte man beim Betreten des Ruhrmuseums, das Exponate vom agrarisch geprägten Ruhrgebiet bis zur Industrieepoche präsentiert, am besten vergessen.
Man wird hier nachher so von einem Höhepunkt zum anderen gehen visuell und hat zwischendrin immer die Maschine. Es muss ein Erlebnis werden, durch dieses Haus zu gehen. Von Ereignis zu Ereignis, von visuellem Ereignis zu vielleicht zu einem akustischen, vielleicht zu einem, das olfaktorisch ist, wo man riechen kann. Also auch das Haus selber riecht ja und vermittelt natürlich eine ganz extreme Authentizität. Und wir bringen jetzt auch noch authentische Exponate rein. Und jedes muss sein Eigenleben führen, aber ich denke schon, dass wir das hinkriegen und damit ein spannendes Museum machen.
Essen und das Ruhrgebiet hatten, als man sich für die Kulturhauptstadt 2010 bewarb, einen unvergleichlichen Vorteil. Denn die Jury misstraute historisch geprägten Städten wie Münster. Man wollte endlich etwas Neues wagen, einen anderen Zugang zu Kultur. Und die ist ganz anders als im beschaulichen Münster, wo man nach den Kriegszerstörungen das mittelalterliche Stadtbild wieder hervorzauberte, industriell gefärbt. Karl Ganser macht das an den vier wichtigsten IBA-Standorten deutlich, die derzeit auch von Ruhr 2010 genutzt werden.
Es hat sich bei der IBA eingespielt in der Wahrnehmung, vor allem auch der Ruhrgebietsbevölkerung und des Tourismus, dass man mindestens vier Orte gesehen haben muss. Das ist in allererster Linie die Zeche Zollverein. Ja, das ist als zweites der Landschaftspark in Duisburg. Weltweit die renommierteste Landschaftsarchitektur, die international auch abgefeiert wird, ja, bis hin zur MoMA-Ausstellung in New York. Der dritte Ort ist der Gasbehälter, der Gasometer in Oberhausen. Ja. weil man da eben sehr viel von der Kokerei und Stahlwirtschaft dann versteht, nicht nur der tolle Innenraum. Und das vierte ist der Innenhafen in Duisburg, um mal zu zeigen, wie man einen modernen Bürostandort, ja, nicht aus der Retorte konstruiert, wie es sie alle in Deutschland gemacht haben, sondern aus der Geschichte heraus rekonstruiert. Das sind vier Orte und die brummen auch. Das heißt, die haben jedes Jahr, jeder, mindestens mehr als 1 Million Besucher. Also mehr als ein üblicher Freizeitpark.
Karl Ganser hätte vielleicht noch einen weiteren, äußerst populären Kulturstandort erwähnen sollen. Die Bochumer Jahrhunderthalle, in der regelmäßig die Ruhr-Triennale aufgeführt wird. Wer hier eine musikalische Aufführung besucht, hat sich bewusst gegen den Essener Saalbau oder gegen das Aalto-Theater entschieden. Denn ihn reizt die Maschinenatmosphäre des einstigen Industriestandorts. Zudem fühlen sich die Musiker herausgefordert, wenn sie sich auf die akustischen Bedingungen einer Werkshalle einstellen müssen, in der noch die Kranbahnen sichtbar sind. Der ruppige Charme dieser Bauwerke steigert den Reiz dieser Spielstätten, die so typisch für das Ruhrgebiet sind. Zweifellos gehört auch die Jahrhunderthalle zu den Leuchtturmprojekten von Ruhr 2010. Udo Weilacher, Landschaftsarchitekt an der TU München, meint, dass die Region stark von ihnen profitiert hat.
Diese Leuchtturmprojekte haben eine enorme Energie gebracht und haben mehr oder minder, ich sag mal so, als Folgeeffekte eine ganze Reihe von Verbesserungen der Lebensbedingungen und Infrastrukturen erzeugt in der Region.
Die Verbesserung der Infrastruktur lässt sich bestens außerhalb der Jahrhunderthalle studieren. Dort, wo man 150 Jahre lang Roheisen und Stahl herstellte, breitet sich heute der Westpark aus. Eine durch Wasserläufe, Wiesen, Baumreihen und Skulpturen geprägte Terrassenlandschaft, die zahlreiche Spaziergänger anlockt. Eine etwas andere Parklandschaft kreierte Udo Weilacher zusammen mit dem Tessiner Landschaftsarchitekten Paolo Bürgi. Das Essener Projekt heißt Zwei Berge, eine Kulturlandschaft und verbindet eine künstliche Abraumhalde mit dem natürlichen Mechtenberg, an dessen Rändern weiterhin Landwirtschaft betrieben wird. Weilacher beabsichtigt, eine ganz neue Parklandschaft zu entwickeln, jenseits der gezirkelten Harmonie französischer Gärten, jenseits des natürlichen Wildwuchses englischer Parks.
Wir versuchen dort in Zusammenarbeit zwischen Landwirt, Landschaftsarchitekt, aber auch den allen anderen Beteiligten, auch den Menschen vor Ort, neue Verbindungen zwischen Natur und Kultur zu erzeugen.
Die Iber-Emscher Park hat das Bild vom einst schmuddeligen, verrauchten Ruhrpott völlig umgekrempelt. Das gesamte Ruhrgebiet in den Zeiten von Ruhr 2010 ist geprägt von Kulturstätten mit herbem Industrieflair, aber auch von Landschaften, die ebenso das Erbe des Kohlebergbaus keineswegs verleugnen. Karl Ganser erinnert nun selbstkritisch daran, dass das grüne Parkband, das sich einst die Iber-Emscher Park als Ziel setzte, bis heute nicht verwirklicht werden konnte.
Es gibt eine Linie, die ist in den letzten 10 Jahren nach der Iber, also von 2000 bis 2010, leider nur beredet worden, aber nicht gemacht worden. Das ist der weitere Ausbau des Emmer-Landschaftsparks. Das war ja unsere Grundidee aus einer Region, wo zu viel be- und zersiedelt wurde, Stück für Stück in einem Art Patchwork- und Mosaiksystem eine innerstädtische, naturnahe Landschaft sozusagen wiederzugewinnen. Deswegen haben wir so viele Landschaftsbauprojekte gemacht. Aus vielen Flächen, die man nicht mehr für eine weitere Besiedlung braucht, haben wir entweder gesagt, Natur mach du allein, oder wir helfen dir ein bisschen dabei mit einem Landschaftsarchitekten. Die Linie wurde nach 2000 mit einem Masterplan belegt, der ist gut, aber er wurde nicht mit realen Projekten belegt, sodass also im Grunde genommen die Baustelle zwar beredet und beplant wurde, aber sie wurde nicht weitergebaut.
Natürlich weiß auch die nordrhein-westfälische Landesregierung, dass die Bevölkerung stark von der Iber profitiert hat. Wahrscheinlich haben die bevorstehenden Landtagswahlen sie jetzt dazu bewogen, die internationale Bauausstellung Emschertal 2020 auszurufen. Die Kulturhauptstadt Ruhr 2010 reicht offenbar nicht aus. Nun soll das neue Modellprojekt dafür sorgen, die urbanen, landschaftlichen und künstlerischen Errungenschaften der Iber-Emscher-Park weiter auszubauen. Man möchte, wie es in einem vorläufigen Positionspapier heißt, entlang der Emscher einen großen regionalen Stadtpark anlegen. Damit wird das alte Iber-Ziel lediglich zum Inhalt einer neuen Iber umgemünzt. Andreas Kieper, der in Duisburg und Mailand als Landschaftsarchitekt tätig ist, denkt dagegen nicht an eine neue Iber. Vielmehr sollten die Ressourcen, die für Ruhr 2010 noch in diesem Jahr bereitstehen, genutzt werden, um den ökologischen Stadtumbau voranzubringen.
Die IBA hat der Region ein neues Selbstbewusstsein geliefert. Von daher kann es nur heißen, dass was die IBA als Initialzündung vorgelegt hat, kulturell zu festigen und nun eine neue Botschaft in die Welt zu setzen. Genau da fehlt der Ansatz, ein Sinnbild einer ökologischen Stadt zu bauen. Wenn wir es in den Arabischen Emiraten tun können, stellt sich die Frage, warum wir das nicht in dieser letzten Konsequenz in der Region tun können, die mit dem Carbonenzeitalter in die Sackgasse gefahren ist. Bei aller Glorie. Das ist doch die Herausforderung für die Post-Carbone-Zeit, genau dort einen Neuanfang zu postulieren, wo die Industrialisierung ihren Anfang genommen hat.
Andreas Kieper hat auf dem Gelände der ehemaligen Kruppschen Gussstahlwerke in Essen einen innerstädtischen Park gestaltet. Der Landschaftsarchitekt verwandelte eine Brachfläche, die 200 Jahre lang nicht öffentlich zugänglich war, in eine hügelige Parklandschaft. Hauptattraktion ist ein künstlicher See, der ausschließlich aus Regenwasser gespeist wird. Kieper, der vom Park der Fünf Hügel spricht, sieht in dem Projekt den Motor einer neuen und nachhaltigen Stadtentwicklung.
Wir meinen jetzt auf ehemaligen Industrieflächen das Etablieren einer neuen Natur, die sich bewusst aus der alten Natur abhebt und dadurch ein neues ästhetisches Leitbild vermittelt.
Obwohl Andreas Kieper momentan einen Grüngürtel in Mailand anlegt, ist er immer wieder auch im Ruhrgebiet tätig. Kieper meint, dass es nicht ausreicht, wenn ein Norman Foster im arabischen Abu Dhabi eine CO2-neutrale Stadt für 100.000 Einwohner baut. Angesichts sinkender Erdölreserven und des exponentiellen Anstiegs der CO2-Emissionen in europäischen Städten sei es dringend notwendig, auch im Ruhrgebiet neue Stadtkonzepte umzusetzen. Denn der Ausweg aus der Klimaerwärmung, darin ist sich Kieper mit den meisten Stadtkritikern einig, müsse in den Städten selber gesucht werden. In den urbanen Siedlungsräumen, die für 70% der vom Menschen verursachten Treibhausemissionen verantwortlich sind. Kieper denkt deswegen an neue Mobilitätskonzepte, neue Infrastruktursysteme und neues energieeffizientes Bauen.
Das konnte sehr wahrscheinlich die IBA noch nicht tun, weil die IBA noch Nachlassverwalter war eines enormen Strukturprogramms, das letztendlich ja auch eine Abwicklung war, um viele wegweisende Einzelprojekte auf den Weg zu bringen. Kulturhauptstadt 2010 erlaubt es, darüber hinaus zu denken für die nächsten 10, 20 Jahre. Und siehe da, der Initiativkreis Ruhrgebiet lanciert Innovation City. Das Wuppertaler Institut sagt, ja, wir brauchen die grüne Stadt und fängt an, über neue Finanzierungsmodelle nachzudenken. Das hätte man in den Zeiten der IBA noch nicht so andenken können. Sehr wahrscheinlich geht es jetzt mehr darum, nicht nur Nachlassverwalter zu sein, sondern auch über neue produktive Einheiten in der sogenannten Green Economy nachzudenken. Neue Technologien, energiesparende Technologien, energieeffiziente Lösungen im Bau vorzustellen. Und das nicht nur an Einzelprojekten, sondern an einem neuem Standort, die neue Stadt zu bauen.
Ruhr 2010 könnte auf diese Weise zum Experimentierlabor für die ökologische Stadt der Zukunft werden. Der bereits vor 11 Jahren beendete IBA-Emscher-Park hat die Grundlage für die Entwicklung bereitgestellt. Jetzt kommt es darauf an, nach neuen nachhaltigen Lösungen zu suchen. Hierzu zählen der Ausbau des Emscher-Parks und der ökologische Stadtumbau. Erst dann wäre das Ruhrgebiet im postfossilen Zeitalter angekommen.
Vom Ruhrpott zur europäischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010, eine Sendung von Klaus Englert. Informationen zu den vielen Veranstaltungen im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres Ruhr 2010 gibt es auf ihrer Homepage unter www.ruhr2010, alles in einem Wort, ruhr2010.de.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.